So, gut. So, jetzt passt das auch alles. Der Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und loben, sagen dem Herrn: Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und höre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Soweit zu der Psalmlesung. Ich freue mich heute mit euch weiter in unserer Predigtserie zu machen. Wir sind ja gerade in einer Predigtserie, die letztes Mal angefangen hat. Und eine kleine Repetitionsfrage: Wer weiß noch, welche Predigtserie wir angefangen haben? Und die zweite Frage ist: Kennt ihr noch den Titel oder eine der drei Punkte? Ja, genau, Serie ist Gebet. Sehr gut.
Was mich vom Gebet abhalten.
Genau, was sind so Hindernisse, die uns vom Gebet abhalten? Ganz genau, ja. Gebet schenkt einen klaren Fokus auf Gott. Gut. Ja, das ist doch schon mal was. Schön, dass ihr euch noch daran erinnern könnt. Ist auch immer wieder gut. Wir vergessen manchmal auch sehr schnell viele Sachen. Wir haben ja so viele in unserem Alltag, dass uns da immer wieder auch ablenkt. Und die Informationsflut ist ja gewaltig. Wir haben das letzte Mal Matthäus Kapitel 26, 36 bis 46 genauer betrachtet. Da ging es darum, dass Jesus im Garten Gethsemane war. Und die drei Punkte, die wir da herausgegriffen haben, waren, wie das die Karin schon gesagt hat: Gebet schenkt uns einen klaren Fokus auf Gott. Gebet schützt uns in Anfechtung, so wie es Anja gesagt hat. Und wir Christen sollen wachsam sein. Wir sollen bereit sein, wenn Anfechtungen kommen, Herausforderungen kommen. Aber wir sollten auch vorbereitet sein, wenn Jesus wiederkommt. Weil wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und es freut mich heute ganz besonders, in dieser Predigtserie heute weiterzufahren. Und heute ist der Titel der Predigt: Gebet als Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und da schauen wir uns drei Aspekte an. Der erste Aspekt: Gebet fördert die Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Gebet müssen wir aber auch pflegen und Gebet als Erfüllung von Gottes Willen. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wir zu Gott beten können, ganz besonders zu diesem allmächtigen Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir dürfen zu ihm Vater sagen. Und das Gebet, das spielt auch schon im Alten Testament eine sehr wichtige Rolle beim Volk Israel. Weil das Gebet eine Beziehung ausdrückt. Und das zeigt sich sehr deutlich, wenn das Volk Israel immer wieder mit Gott redet oder zu ihm ruft oder zu ihm schreit oder stöhnt, aber auch wenn es seufzt oder weint. Trotz dieser Vielfalt an Emotionen, die das Gebet auch haben kann, sind sich doch die Beter im Alten Testament auch immer bewusst, dass sie es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Und nur weil Gott sich gnädig erweist und sich in seiner Güte uns entgegenkommt, haben wir überhaupt die Möglichkeit, dass wir uns im Gebet an ihn wenden können. Das ist ein riesiges Privileg. Und das Gebet vom Volk Israel, das wendet sich immer an diesen lebendigen Gott, der eben auch sein Volk immer wieder auf wundersame Weise geschützt, befreit hat und ihm beigestanden ist. Aber Gott ist nicht einfach nur ein Gott des Volkes Israel, sondern er ist auch ein Gott über alle Völker und der ganzen Welt. Und so hat er sich auch gezeigt, seinem Volk, aber natürlich auch den anderen Menschen durch die Schöpfung. Wenn wir die Welt betrachten und einfach mal staunen über das, was Gott gemacht hat, dann merken wir, da muss doch irgendwie ein Schöpfer dahinter stecken. Das ist so genial gemacht, das ist so präzise aufeinander abgestimmt. Das kann ich natürlich sagen, weil ich ein wissenschaftliches Studium gemacht habe. Ich habe da sehr fest in die Materie reingeschaut, auch mit den chemischen Zusammenhängen. Und das ist eigentlich genial, wenn man das so anschaut. Also man müsste fast blind sein, um das nicht zu sehen. Gerade wenn man eine gewisse Schulbildung hinter sich hat, zeigt doch die Schöpfung ganz klar, dass hier eine Intelligenz, ein Gott mit einer Absicht dahinter steckt. Ja, wir lesen in 1. Könige 8, Vers 22 bis 24. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deiner Knechte, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Auch Hiskia hat zu Gott gebetet und da lesen wir Ich habe hier noch blau markiert, dass eben Gott ein Gott aller Menschen ist. Und damit das ein bisschen klarer wird, habe ich es hervorgehoben mit blau. Und auch Hiskia hat zu Gott gebetet. In 2. Könige 19, Vers 15, da lesen wir: Und er betete vor dem Herrn und sprach: Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Ja, was fällt mir auf, wenn ich das so betrachte? Die Beter im Alten Testament, im Volk Israel, die waren sich immer bewusst, dass sie immer als ein Glied von dem ganzen Volk vor Gott treten. Das heißt, sie sahen sich nicht primär als Einzelne, als Individuum vor Gott, sondern immer als Ganzes. Und im Psalm 35, Vers 18, da kommt das auch zum Ausdruck, so wie auch in Psalm 111, Vers 1. Ich will dir danken, in großer Gemeinde, unter vielem Volk will ich dich rühmen. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Gott zu loben, das ist auch immer eine Sache der Gemeinschaft. Man kann das schon zu Hause alleine machen, aber das Volk Israel verstand sich immer In der Gemeinschaft haben wir Gott gelobt. Für uns heute ist das vielleicht etwas befremdend, weil wir in einer sehr individualistischen Gesellschaft leben und da lautet doch der Glaube oft, ich und mein Jesus, ich und mein Gott. Ja, da kommen dann auch so komische Fragen auf, wieso soll ich überhaupt in die Gemeinde gehen? Ich kann doch mein Glaube auch alleine zu Hause leben. Und das hilft uns auch zu verstehen, wir leben heute in einer anderen Gesellschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft. Und das merken wir auch, wenn wir in andere Länder gehen. Da sehen wir, dass der familiäre Zusammenhalt viel wichtiger ist als bei uns. Weil heute kann sich jeder alles leisten, wir sind nicht mehr so abhängig voneinander. Und das kann uns manchmal auch auf eine falsche Fährte locken. Weil man zieht sich dann zurück und sagt, ich brauche die anderen nicht, ich kann doch alles alleine. Aber wir wissen im Innersten, dass wir Ergänzung brauchen. Wir können eben nicht alles alleine. Und es ist auch gut so, dass wir auch feststellen, dass wir einander brauchen. So hat Gott uns auch gemacht, dass wir ergänzungsbedürftig sind. Und das hilft uns auch, dass wir eben ein Leib vor Gott sind. Wir als Gemeinde von Jesus Christus sind ein Körper mit verschiedenen Gliedern. Jeder hat seine Begabungen, jeder hat seine Talente, jeder hat aber auch seine Schwächen. Und so sind wir unterschiedliche Glieder, aber an einem Leib. Und Paulus drückt das in 1. Korinther 12, Vers 20 so aus. Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das gemeinsame Gebet in der Urgemeinde war ganz üblich. Zum Beispiel 1. Korinther 11 lesen wir davon, im ganzen Korintherbrief, auch Kapitel 14 bis 16. Aber auch das Kleine, wenn wir im Kleinen beten, vor Gott kommen, dann hat es auch seine Berechtigung, wie wir auch Matthäus 18, 19 lesen. Aber auch das einzelne Gebet hat seinen Platz im Kämmerlein, ganz allein mit dem Vater. Jesus hat sich ja auch oft zurückgezogen, um allein mit dem Vater zu beten. Und das braucht es auch, weil das Gebet, das fördert unsere Beziehung. Wichtig dabei zu verstehen ist, dass das einzelne Gebet und das Gemeindegebet nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern es ergänzt sich. Und was auch wichtig ist, ist, dass Gebet nicht ein Monolog, sondern ein Dialog ist. Mono kommt von alleine und Dia von zwei. Also es hat immer eine Wechselwirkung. Und das bedingt ja auch, dass wenn das Gebet ein Dialog ist, dann können wir nicht nur zu Gott beten, sondern er möchte ja auch zu uns reden, zu uns sprechen. Und unser Vater im Himmel hat viele Möglichkeiten, mit uns zu sprechen. Es gäbe unzählige Bibelstellen aufzuzählen. Ich habe einfach ein paar aus der Apostelgeschichte genommen, zwei davon aus Apostelgeschichte 4, als die Gemeinde gebetet hatte. Da bebte der Boden, wo sie versammelt waren. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Und ein weiteres Beispiel sehen wir auch bei der Berufung von Paulus und Barnabas. Da zeigt sich Gott, eben als er ihnen gesagt hat, sie kamen auch wieder vor den Herrn, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, da hat der Heilige Geist gesprochen, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und mit dem Herrn dienen meint ja auch Gottesdienst und ganz besonders eben auch den Gebetsdienst. Durch das Fasten wird das noch verstärkt, das gehört absolut dazu und es bereitet die Gemeinde vor, dass Gott eben auch zu ihnen sprechen kann, aber auch, dass das Volk Gottes zu Gott sprechen kann. Darüber werden wir dann in unserer Predigtserie noch mehr hören und werden uns dann noch ein bisschen vertiefen in einem späteren Teil. Und ich möchte euch auch etwas mitgeben, als ich zum Glauben kam, ich weiß noch, das war phänomenal, also ich war wie verliebt und ich hatte ja auch so viele Fragen. Wie ist es jetzt mit, ja, was soll ich jetzt tun? Was möchte Gott denn von mir? Und Gott hat da immer wieder überwältigend durch sein Wort zu mir gesprochen. Ich hatte Fragen, ich stellte die. Entweder kam sie gleich danach, als ich die Bibel aufgeschlagen habe, irgendwie eine Stelle im Kopf bekam, obwohl ich die Stelle gar nicht kannte. Oder am nächsten Tag bekam ich die Antwort. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in meinem Bett lag und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, so einen Drang, ich soll für Menschen beten. Und da habe ich zu Gott gesagt, ja, keine Ahnung, für wen soll ich denn beten? Ich habe keinen Namen, ich weiß es nicht, für wen. Und dann habe ich das fertig gebetet, war mein Kopf voller Namen. Da habe ich die Leute durchgebetet. Das ist auch etwas, was Gott macht, das sind so kleine Sachen, aber das hat mich überwältigt. Und so spricht eben Gott auch. Wir wollen ja meistens immer eine Antwort oder wenn wir zu Gott beten, haben wir immer ein Anliegen, ein Problem, das wir vor ihn tragen. Aber vielleicht wäre es auch mal dran, dass wir fragend an das Gebet gehen, den Herrn fragen, was denkst du darüber? Wie siehst du das? Und er hat auch eine Meinung, eine sehr klare Meinung. Und wenn wir ihn fragen, dann kann er uns auch eine Antwort geben. Ob uns die Antwort dann gefällt, das ist eine andere Frage. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Weil das Gebet ist eben auch ein Sprechen, eine Beziehung, es setzt eine Beziehung voraus. Je mehr wir mit Gott reden, desto tiefer wächst auch die Beziehung zu ihm. Wir können uns das vorstellen wie mit einem guten Freund. Mit dem reden wir ja auch. Am Anfang kennen wir ihn nicht, lernen ihn kennen und dann wächst die Beziehung. Und dann vielleicht wird aus diesem Freund oder aus dieser Freundin eine Ehefrau oder ein Ehemann und dann wächst die Beziehung noch mehr und dann redet man über ganz konkrete Nöte, aber man stellt auch Fragen und man unterhält sich nicht nur über das Wetter. Ja, wie wäre das Wetter morgen und wie geht's? Sondern da kommen dann auch tiefere Fragen. Und wir Schweizer, wir haben manchmal das Problem, wir haben gern Smalltalk. Ja, wir reden gern über das Wetter und so, weil ja, das geht ja auch nicht unbedingt in die Tiefe und dann machen wir uns auch nicht verletzlich und da haben wir immer so einen gesunden Abstand. Vielleicht hat es auch einen Hintergrund, oder? Dass wir vielleicht schon verletzt wurden, deswegen können wir gar nicht mehr tiefer in eine Gesprächsebene tauchen. Aber wir dürfen wissen, dass wir Gott vertrauen können. Er meint es gut mit uns. Wir haben es vorhin auch im Lobpreis gesungen. Gott ist ein guter Gott. Und wenn wir die Bibel lesen, dann fällt uns das auch ins Auge. Wir dürfen Gott vertrauen, wir dürfen ihm alles anvertrauen, egal was es ist. Er kann damit umgehen. Menschen vielleicht nicht. Man sagt ihnen etwas und dann sind sie überfordert, aber Gott nicht. Er kann damit umgehen. Und egal was du ihm sagst, er hütet es wie ein Geheimnis bei sich. Gott ist nicht ein Lästerer. Es ist nicht so, man erzählt ihm etwas und dann erzählt er das allen rum, oder? Die Erfahrung macht man manchmal auch. Man muss auch weise sein. Wem vertraut man sich denn an? Wir hatten bei uns auch ein paar Leute. Das waren so 20 Minuten Blickleute, oder? Denen sagt man was. Und man konnte genau wissen, die Informationen, die konnten sie nicht für sich behalten. Die liefen schneller als das Internet. Also das war unglaublich. Und ich denke, da... Ja, Gott ist nicht so. Und wir können ihm da auch vertrauen. Eines meiner Gebete, das ich immer wieder gebetet habe, das mir immer wieder auch geholfen hat, das ist das Gebet. Gott, ich wünsche mir, ganz nah an deinem Herz zu sein. Dass ich spüre, wo du dran bist. Und wenn ich mal auf Abwege komme und das passiert, dass er mich wieder zurückführt. Nah an sein Herz. Dass wir ein weiches Herz haben. Und Gebet muss gepflegt werden. Das ist wie mit jeder Beziehung. Das ist wichtig, dass wir Gebet pflegen. Wir haben ja gehört, dass Gebet eine Beziehung voraussetzt. Wir kennen das ja bei uns selber, wie das ist. Wenn es zum Beispiel zu einem Streit kommt, und wenn wir den nicht angehen, dann kann es zu einer Trennung kommen. Wenn wir uns nicht darum kümmern, dann geht auch eine Beziehung in die Brüche. Und das Schlimmste, was dem Menschen passiert ist, ist, als die Beziehung zwischen Gott und Mensch in die Brüche ging. Ja, der Teufel, der hat es geschafft, die Beziehung zwischen Gott und Menschen zu zerstören. Also im Garten Eden, so lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, Eva dazu brachte, von der Frucht der Erkenntnis zu essen. Und ihr Menschen, wir sind anfällig auf Zweifel, auf Unglaube. Und der Teufel weiß das, er ist sehr listig. Und er wusste auch ganz genau, wie er mit Eva sprechen musste. Weil Eva wusste ja, wir dürfen nicht von der Frucht essen, aber die Schlange, sie hat Zweifel gesät. Ins Herz, diese Zweifel gingen ins Herz. Und so lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1, ja, sollte Gott gesagt haben. Da fängt es schon an. Ja, Gott hat gesagt. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Der Satz, der stimmt ja. Aber er wurde einfach ein bisschen umgestellt. Es wurde Zweifel gesät. Der Teufel ist ein Genie, wenn es darum geht, Wahrheiten mit Unwahrheiten zu vermischen. Und da sprach die Schlange, da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja, das kennen wir, wenn wir mit den Leuten sprechen. Wer hat Recht? Ja, ich habe Recht. Ich weiß, was richtig ist, du weißt es nicht. Und das hat sich bis heute durchgesetzt. Und diese Rebellion zeigt sich auch heute noch. Wenn wir mit Gott reden. Der Mensch denkt, er weiß es besser wie Gott. Er denkt, er weiß, was gut ist für ihn. Aber das ist ja komisch. Also wenn ich jetzt einen Roboter entwickeln würde und ich dem eine künstliche Intelligenz gebe, dann habe ich mir doch was dabei gedacht. Aber wenn dieser kleine Roboter sagt, er weiß besser, für was er bestimmt ist, also was er tun soll, als ich, als Erfinder, dann ist das so schräg. Und so ist es ja auch heute mit uns Menschen. Das ist die Folge des Beziehungsbruches. Und dann ging es ja noch weiter. Eva hat die Frucht dem Adam gereicht. Und der Adam aß natürlich auch davon. Und da zerbrach die Beziehung zwischen Gott und Mensch völlig. Und sie wurden dann aus dem Paradies verstoßen und mussten auch ihre Konsequenzen tragen. Das Handeln hat Konsequenzen. Das wissen wir ja auch. Das fängt schon als Kind an. Wenn wir nicht hören auf die Eltern, auf die Großeltern, ja, dann gibt es mal eine Strafe. Das gehört dazu. Das nennt man übrigens Erziehung. Und So hat auch Gott, obwohl er den Menschen liebt, musste er ihn aus dem Paradies aus vertreiben. Doch Gott liebt den Menschen. Er liebt ihn so fest, dass er sogar sich auch danach noch um ihn gekümmert hat. Der Mensch war nackt, er hatte keine Kleider und hat es gemerkt. Und Gott hat ein Tier geopfert, damit die Menschen wieder bekleidet sind. Er hat ihnen ihre Ehre, hat er ihnen erhalten. Ja, Gott würdigt uns Menschen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er für uns Mensch wurde. Um den Menschen aus den Fängen der Sünde und des Teufels und des Todes zu befreien. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und lebte unter uns und hat sein Leben für uns gegeben, damit wir ausgelöst werden. Und er schafft Versöhnung zwischen Gott, dem Vater und uns Menschen. Was für ein Geschenk! Wir haben es nicht verdient. Wir konnten diesen Preis nicht bezahlen. Es ist unverdient. Und es ist seine Gnade, sein Wohlwollen und seine Liebe, die ihn dazu bewegt hat, dieses Versöhnungsgeschenk uns zu geben. Und so lesen wir auch in 2. Korinther, Kapitel 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnet ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben es heute auch gehört von Stefan. Wir sind Zeugen von dieser Versöhnung. Wir haben ja Frieden mit Gott. Und dieses Angebot, das kannst du auch heute für dich in Anspruch nehmen. Gott steht mit offenen Armen da. Vielleicht hast du dieses Geschenk schon einmal angenommen in deinem Leben. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du dich von Gott distanziert, bist von ihm weggelaufen. Dann darf ich dir heute auch Jakobus 4, Vers 8 zusprechen. Naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Wir haben es letzten Sonntag gehört, dass der Teufel alles unternimmt, damit unsere Beziehung zu Gott verhindert wird. Doch lassen wir es nicht zu, dass unser Gebet, dass unsere Beziehung mit Gott gestört wird. Wollen wir standhaft bleiben und nicht müde werden, auch als Gemeinde uns zu treffen, auch wenn es schwierig wird, ganz konkret jetzt mit diesen Masken, oder? Es gibt Leute, die denken, ah, oh, jetzt diese Masken und dann komme ich nicht mehr in den Gottesdienst. Ja, da denke ich, ah, oh, ist ja schade. Stell dir mal vor, du gehst jetzt Leute besuchen und sagst, ja, ich sollte eigentlich meine Großmutter besuchen gehen. Es geht dir nicht mehr so gut, aber jetzt muss ich eine Maske tragen. Ja, dann gehe ich nicht. Was zeigt denn das auch von unserer Beziehung zu dieser Person, die uns nahesteht? Wenn wir eine Person wirklich lieben, wenn wir Gott lieben, dann ist doch das kein Hindernis. Also ich weiß, als ich verliebt war, da gab es keine Hindernisse. Ob ich morgen eine Prüfung hatte, tja, da habe ich die Nacht durchgemacht. Das war doch kein Problem. Dann morgen ohne Schlaf an die Prüfung. Das kennt ihr ja auch, also die unter uns auch verheiratet sind oder mal verliebt waren, die wissen, wovon ich rede. Es ist schön, miteinander unterwegs zu sein, auch im Gebet miteinander einzustehen. Und es hat mich ganz besonders gefreut, als ich letzten Mittwoch hier, also ich komme eigentlich jeden Mittwoch hier hin, ich habe mich jetzt geoutet als Beter, und ich habe mich so gefreut, dass wir doch so zahlreich waren, obwohl Ferien sind. Da sind Leute gekommen, die ich sonst nicht so oft im Gebet sehe, aber ich habe mich richtig gefreut. Aber vorher habe ich so auch Zweifel bekommen. Und ich wusste, das sind keine Gedanken von Gott. ja, da kommt eh niemand, die Leute sind in den Ferien und die haben doch keinen Bock zum Beten. Jeder ist so beschäftigt mit sich selber. Und ich habe gedacht, hey, woher kommen diese Gedanken? Also das kommt nicht von Gott, das weiß ich. Und dann kam ich hier hin und dann müssten wir sogar Stühle anstellen, damit die Leute sitzen konnten. Und das hat mich so gefreut. Wem glauben wir? Gott, der es gut mit uns meint, oder dem Teufel, der die ganze Zeit Zweifel sät und uns Schlechtes einredet? Ja, übrigens, wir haben noch viel Platz, auch Mittwochabend in der Gebetsgemeinschaft. Also, wir können da einen Riesenkreis machen. Mit Masken ist das jetzt eh kein Problem mehr. Da können wir das gewährleisten. Wir können auch draußen beten. Ja, es ist herrlich, ein Kind Gottes zu sein. Erster Johannes 1, Vers 12, auch in Galater lesen wir, was für ein Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Und es ist Gottes Wunsch, dass allen Menschen geholfen wird, dass alle wieder in diese Beziehung kommen zu Gott. Gott lässt aber den Menschen auch die Freiheit. Er zwingt niemand in den Himmel, aber er unternimmt alles, damit der Mensch erkennt, dass Gott es gut mit ihm meint. Und dafür hat Jesus auch alles gegeben. Und wenn wir erfüllt sind von dieser Botschaft, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann wollen wir, da können wir gar nicht anders, als davon zu berichten, als den anderen Leuten davon zu sagen. Das war bei mir ja auch so. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, ich dachte, das müssen doch alle wissen. Wieso checken die Leute denn das nicht? Sind die blind? Oder sind die dumm? Oder was sind die Hindernisse? Und da habe ich gemerkt, ja, der Teufel, der hat da auch noch ein Wort mitzureden. Der versucht alles Mögliche, damit der Mensch nicht zu Gott kommt. Und das können sichtbare Widerstände sein, das können aber auch unsichtbare Widerstände sein, die wir nicht sehen. Wir Europäer, wir sind ja fortschrittlich, so denken wir immer wieder. Wir überheben uns auch immer wieder über andere Kontinente, über andere Völker. Und das ist eigentlich nicht gut. Wir denken, wir haben die Wissenschaft, wir können alles beweisen. Ich habe Statistiken, die ich aufstellen kann. Ja, das kann ich machen. Ich kann ein Arztstudium machen und ich kann genau sagen, der hat die Krankheit, dann mache ich das und das und das und das und das. Und es ist gut, ja, ist gut. Und interessanterweise gibt es dann Leute, die haben kein Medizinstudium und die werden dann auch geheilt. Aber auf eine andere Art, die man wissenschaftlich nicht belegen kann. Da denke ich, spannend. Und das sind auch so Sachen, wo ich merke, wir sind manchmal ein bisschen sehr wissenschaftsgläubig. Ja. Und manchmal vergessen wir aber auch, dass Gott Wunder tun kann. Das erleben wir ja auch immer wieder. In den Spitälern oder auch im Leben, dass wir verschont wurden. Eigentlich, Statistik sagt, wenn ein Auto auf ein anderes trifft, je nachdem wie es trifft, müssen die Leute tot sein. Und da gibt es doch tatsächlich Menschen, die diesen Unfall unbeschadet oder mit einer leichten Verletzung überleben. Und dann reden wir von einem Wunder. Und die dann vielleicht noch ein bisschen geistlich aktiv sind, die sagen dann, es war ein Engel, der mich geschützt hat, oder? Und es gibt Leute, die sehen Engel. Ich habe da auch jemand gekannt, das war phänomenal. Der hat Engel gesehen. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ja, wir glauben nur, was wir sehen. Das ist eigentlich schon ein Widerspruch. Glauben kann man nicht sehen. Das ist wie die Leute, die mal alles anfassen, die mit den Augen schauen, aber mit den Händen anfassen. Glauben wir? Ja, gewisse Dinge müssen wir glauben. Wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann kann ich dir das nicht. Ich kann es dir schon in Taten zeigen. Aber wirklich beweisen kann ich das nicht. Du musst es mir abkaufen. Du musst mir vertrauen. Und das setzt eben einen Glaube voraus, dass wir uns einlassen, den Schritt aufs Wasser wagen, aufs Eis wagen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sagt Paulus sogar, wir sind Krieger, Gebetskrieger. Okay. Wir sind sogar Gebetskrieger. In Philipper 1, 27 bis 30 heißt es, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in dem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und von mir hört. Ja, Paulus hat viel gelitten in seinem Leben. Wenn wir im Neuen Testament die Briefe von Paulus lesen, es war ja unglaublich, wie Gott so einen Menschen umgedreht hat, um 180 Grad sein Leben komplett geändert hat. Zuerst war er ein Verfolger der Christen, wollte alle umbringen, und dann hat Gott ihm begegnet und dann hat er sich verändert. Gott hat ihn von Grund an verändert. Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Gott wirkt durch seine Gemeinde, damit sein Wille verwirklicht wird. Und es ist ein großes Privileg, aber auch eine große Verantwortung, die uns Jesus Christus als Gemeinde auch überträgt. Doch Gott sei Dank sind wir nicht alleine. Der Heilige Geist wirkt durch uns. Und räumen wir auch immer wieder die Sachen weg, die uns trennen von Gott, die uns daran hindern, diesen Auftrag auch wahrzunehmen, damit er durch uns mächtig wirken kann. Und Johannes hat das so ausgedrückt, in Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was hat in unserem Herzen Platz? Wo räumen wir unserem Herzen vielleicht Platz ein, wo wir Sachen tun, die uns schaden? Mit was stopfen wir auch unsere Gedanken, unser Herz? Sind es gute Gedanken? Oder lesen wir nur Propagandazeitungen? Und das ist auch gerade in der Corona-Zeit, wo ich merke, mit was beschäftige ich mich, wenn ich die ganze Zeit mich mit dem Corona beschäftige und den Fallzahlen und das und jenes und mein ganzes Leben nur noch um das Corona dreht, aber ich vergesse meine Mitmenschen, ja, dann ist das nicht gut. Und viele Leute vereinsamen und die werden depressiv, weil sie sich so viele schlechte Informationen reinziehen. Deswegen ist es gut, dass wir auch die Bibel lesen, uns von Gottes Gedanken füllen lassen, mit guten Gedanken uns auseinandersetzen. Und nicht immer nur mit der Propaganda, die in der Zeitung stehen. Zum Teil gerade so Blick oder 20 Minuten oder was auch immer. Da gibt es ja einige Zeitungen, die sind nicht wirklich tiefgründig. Die erkennen die Zusammenhänge nicht. Da braucht man dann schon ein bisschen ein fundiertes Wissen, dass man da den Überblick auch hat. Und vielleicht eben auch mal sich kritisch auseinandersetzen mit dem, was man da so konsumiert. Und da, denke ich, ist die Bibel uns ein gutes Vorbild, wenn wir in der Schrift lesen und uns mit Gottes Gedanken, mit den guten Gedanken füllen lassen. Ja, was haben wir gehört? Das Gebet ist ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott, weil wir mit ihm in Kontakt treten können, durch unseren Herrn Jesus Christus. Gebet ist nicht einfach ein Monolog, sondern ein Dialog. Im Gebet geht es nicht nur darum, zu reden, sondern eben auch zu hören. Indem wir mit Gott reden, bleiben wir auch mit ihm verbunden. Es ist wichtig, dass wir diese Beziehung pflegen. Nicht nur als Kinder Gottes, sondern auch als Gemeinde. Weil wir als Gemeinde, Jesus spricht ja immer von diesem schönen Bild mit dem Bräutigam und der Braut. Wir sind seine Braut als gesamte Gemeinde. Und es ist Gottes Wille, dass Menschen wieder in die Beziehung zu Gott kommen, zu ihrem himmlischen Vater. Gott möchte seine Gemeinde brauchen, damit sie seinen Willen verwirklicht. Gott sei Dank sind wir in dieser Aufgabe nicht alleine, sondern der Heilige Geist führt und leitet uns. Was für ein Privileg. Und jetzt habe ich euch noch ein paar Fragen zur Vertiefung mitgebracht. Wie pflege ich die Beziehung zu Jesus Christus? Was könnte ich tun, um die Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen? Was könnten wir als Gemeinde tun, um die Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen? Und als letzte Frage, was hindert mich daran, den guten Kampf zu kämpfen? Wir nehmen uns einen Moment der Stille, machen uns ein paar Gedanken über diese Fragen.